Wenn man manche Menschen nach ihrem Beruf fragt, dann erzählen sie einem, was sie arbeiten. Und ja, man merkt aber irgendwie auch, dass ihnen ihr Beruf nicht so richtig viel Freude macht. Und bei anderen Menschen, da fragt man sie, was sie arbeiten, und auf einmal geht so ein Strahlen über Gesicht und sie erzählen dir, was sie so machen und wie toll das ist, was sie da tun. Man merkt so richtig, sie haben riesig Freude an ihrem Beruf. Für sie ist diese Tätigkeit, die sie ausüben, nicht einfach nur ein notwendiges Übel, damit man Geld verdient, sondern sie haben in ihrem Beruf auch ihre Berufung gefunden. Und ich wünsche uns als Christen, dass wir unser Christsein auch als eine Berufung sehen können, über die wir uns freuen, von der wir gerne erzählen und wo wir uns auch gerne entsprechend dieser Berufung verhalten. Und bei den Korinthern, von denen wir heute lesen, in 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 11, da scheint es zumindest zeitweise so gewesen zu sein, dass sie die Freude an ihrer Berufung etwas verloren haben, dass ihnen das ja nicht mehr was Schönes war, Christ zu sein, sondern irgendwie ja, ein notwendiges Übel, um vielleicht in den Himmel zu kommen. Und ja, deswegen auch manche Missstände in dieser Gemeinde aufgebrochen sind. Wir lesen unseren Text aus 1. Korinther 6, die Verse 1 bis 11. Dort heißt es: Gewinnt es wirklich jemand von euch über sich, wenn er einen Rechtshändel mit einem anderen Bruder hat, sein Recht vor den Ungerechten anstatt vor den Heiligen zu suchen? Wisst ihr denn nicht, dass die Heiligen einst die Welt richten werden? Wenn euch also das Gericht über die Welt zusteht, seid ihr da nicht geeignet für die Entscheidung der geringfügigsten Rechtshändel? Wisst ihr nicht, dass wir sogar Engel richten werden, geschweige denn Rechtshändel um mein und dein? Wenn ihr also Streitsachen über mein und dein habt, dann lasst ihr solche Leute über euch zu Gericht sitzen, die sonst in der Gemeinde keine Achtung genießen. Euch zur Beschämung muss ich das sagen. Gibt es denn wirklich keinen einzigen einsichtigen Mann unter euch, der befähigt wäre, zwischen Brüdern als Schiedsrichter zu entscheiden? Aber nein, stattdessen streitet ein Bruder mit dem anderen vor den Richtern und noch dazu vor Ungläubigen. Es ist überhaupt das schon ein sittlicher Mangel an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht zufügen? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Aber stattdessen verübt ihr selbst Unrecht und Übervorteilung und noch dazu an Brüdern. Wisst ihr nicht, dass keiner, der Unrecht tut, das Reich Gottes erben wird? Irret euch nicht, weder Unzüchtige noch Götzendiener, weder Ehebrecher noch Lüstlinge und Knabenschänder, weder Diebe noch Betrüger, auch keine Trunkenbolde, keine Verleumder und Räuber werden das Reich Gottes ererben. Und Leute solcher Art sind manche von euch früher gewesen. Doch ihr habt euch reinwaschen lassen und seid geheiligt worden. Habt die Rechtfertigung erlangt durch den Namen des Herrn Jesus Christus und durch den Geist unseres Gottes. Ich möchte gerne noch kurz beten, könnt gerne dazu sitzen bleiben. Herr Jesus, danke dafür, dass wir in dir ein Vorbild haben. Danke, dass du uns berufen hast, dir nachzufolgen. Danke, dass wir, wenn wir deine Kinder sind, wirklich ja auch reingewaschen sind, so wie wir es hier gelesen haben. Und ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, dein Wort heute Morgen zu verstehen, dass du mir hilfst, das richtig weiterzugeben und uns allen hilfst, das auch umzusetzen. Amen. Ich habe die Predigt heute Morgen genannt: Denk an deine Berufung. Und ich habe sie in drei Punkte unterteilt. Der erste heißt: Berufen, um recht zu handeln. Und an diesen ersten Punkt habe ich noch einen kleinen Exkurs zur derzeitigen Situation angehängt, der sich nicht hundertprozentig aus dem Bibeltext ergibt, aber der mir trotzdem wichtig war, das mal zu sagen. Dann der zweite Punkt heißt: Berufen, um Unrecht zu leiden. Und der dritte: Berufen, um heilig zu sein. Der erste Punkt: Berufen, um recht zu handeln. Die kleinlichen Streitereien dort in der Gemeinde von Korinth, es war eine peinliche Angelegenheit. Es war peinlich für die Glieder der Gemeinde. Es war peinlich für die Außenwirkung der Gemeinde. Und es war auch peinlich für jeden einzelnen von diesen korinthischen Gläubigen, die sich ja angemaßt haben, eigentlich besonders weise zu sein. Das haben wir im ersten Korintherbrief schon gesehen, dass die Korinther sich ganz besonders nach Weisheit ausgestreckt haben und dass ihnen diese einfache Botschaft vom Kreuz ja irgendwie nicht philosophisch genug war, irgendwie zu einfach, fast schon peinlich, dass Gott so einen simplen Weg irgendwie geht und dass man diese Botschaft noch weitergeben soll. Ja, das war irgendwie ihre Schwierigkeit. Sie wollten Weisheit erlangen und wollten eine weise Botschaft weitergeben. Und jetzt stehen sie da und sie können nicht mal die kleinsten Rechtsstreitigkeiten, die sich innerhalb der Gemeinde ergeben, klären. Sie finden keinen, der ein gerechtes Urteil sprechen könnte. Und das ist schon peinlich für eine Gemeinde, die eigentlich sich so weise hält. Wir wissen gar nicht, um welche Angelegenheiten es damals in Korinth ging, aber offensichtlich waren es ziemliche Kleinigkeiten, weil Paulus ist es nicht mal wert, diese Sache beim Namen zu nennen. Was könnten solche Kleinigkeiten bei uns sein? Solche kleinen Streitigkeiten, über die man sich dann doch in die Haare bekommt, wenn man noch welche hat. Vielleicht ein Blechschaden am Auto, wenn wir nachher rausgehen und zwei von uns parken aus und der eine fährt dem anderen eine Delle ins Auto. Sowas könnte so eine Kleinigkeit sein, die Paulus hier anspricht, auch wenn die Korinther damals natürlich noch keine Autos hatten. Aber stellen wir uns das mal vor, statt diese Kleinigkeit einfach direkt zu regeln unter Brüdern oder Schwestern, da entwickelt sich ein Streit da draußen auf unserem Gemeindeparkplatz direkt nach dem Gottesdienst. Die Leute, die vorbeigehen, bleiben stehen und schauen sich die zwei Streithähne an, die sich da sich gegenseitig beschimpfen vielleicht sogar. Letztlich muss dann noch die Polizei kommen, muss den Unfall aufnehmen und für Recht sorgen. Und am nächsten Morgen, am Montag, steht natürlich dann auch ein Artikel in der Zeitung mit der Überschrift Streit nach dem Gottesdienst. Und ich denke, da sind wir uns einig, so eine Sache, das wäre ein Armutszeugnis für uns als Gemeinde. Das wär nicht würdig für eine Gemeinde, die doch eigentlich Jesus nachfolgt und die man an der Liebe untereinander erkennen sollte, wie wir es gerade im Lied ja gehört haben. Und da müssen wir sagen, also wenn sowas passiert, das macht uns einfach verschiedene Dinge klar. Die Liebe, die ist nicht besonders stark. Die Bereitschaft, um des Friedens willen auch mal Unrecht zu leiden, ist auch nicht besonders ausgeprägt. Und noch dazu kommt, die Fähigkeit, Recht zu sprechen, ist bei uns nicht vorhanden. Da muss die Polizei kommen, um so einen Streit zwischen zwei Christen zu klären. Das hätte Auswirkungen auf uns als Gemeinde und auch nach außen. Seht euch mal die Christen an. Ständig reden sie von Jesus und von Liebe, aber dann wegen einer Macke im Auto machen sie ein Riesenterz. Wäre erbärmlich. Und interessant ist es aber, wie Paulus reagiert auf diese Zustände, die er da in Korinth beschreibt. Er erhebt jetzt nicht einfach bloß einen moralischen Zeigefinger und sagt, aber so nicht, sondern er ruft den Korinthern ihre Berufung in Erinnerung. Er fragt sie, wisst ihr nicht? Und dieser Ausdruck, wisst ihr nicht, der kommt in 1. Korinther 6, kommt er fünfmal vor. Und schon dadurch wird deutlich, dass es mit dieser vermeintlichen Weisheit der Korinther gar nicht so weit her war, wenn Paulus fünfmal fragen muss, wisst ihr nicht? Wisst ihr nicht, dass die Heiligen einst die Welt richten werden? Er geht hier nicht genauer darauf ein, was es bedeutet. In Offenbarung 2 und 3, da wird sowas auch angedeutet, da spricht Jesus davon, dass derjenige, der überwindet, also der an ihn glaubt, dass der mit ihm auf dem Thron sitzen wird und über die Heiden herrschen wird. Das ist die Zukunft der Gläubigen, dass wir mit Jesus auf dem Thron sitzen werden. Wie das genau aussieht und was wir da genau zu tun haben, möchte ich jetzt nicht drüber spekulieren. Aber auf jeden Fall sehen wir, wenn Jesus es uns zutraut, mit ihm auf dem Thron zu sitzen, und dann sollten wir doch auch in der Lage sein, solche kleinlichen Streitigkeiten untereinander zu klären. Dann sollten wir doch rausfinden können, wer ist denn jetzt schuld an diesem Blechschaden da draußen auf dem Parkplatz. Denk an deine Berufung. Du bist berufen, Recht zu handeln, das Richtige zu tun. Jeder von uns kann Gottes Wort lesen und er kann darin erkennen, was Recht ist. Vielleicht nicht unbedingt jetzt mit dem Blechschaden, aber wir haben grundsätzlich haben wir in Gottes Wort ganz viel klare Aussagen. Und ja, im Prinzip, wenn es damals schon Autos gegeben hätte, hätte Gott es auch damals schon geklärt. Es gibt im Alten Testament auch viele Anweisungen für das Volk Israel, wie sie sich verhalten sollen bei verschiedenen Rechtsstreitigkeiten untereinander. Und wir haben also Gottes Wort und jeder, der Gottes Kind ist, der hat auch den Heiligen Geist Gottes in sich, der ihm hilft, auch von also Recht oder zwischen Recht und Unrecht unterscheiden zu können. Und das bedeutet, dass solche Rechtshändel zwischen mein und dein, also einfach alltägliche Dinge, die können von uns entschieden werden und die sollen von uns auch entschieden werden. Um bei dem Beispiel zu bleiben mit dem Blechschaden, entweder gibt einer der beiden Brüder zu, dass er Schuld hat und für den Schaden aufkommen wird, oder wenn die beiden sich nicht einigen können, dann akzeptieren sie eben, dass ein anderer Bruder aus der Gemeinde, ein neutraler Bruder, diese Frage klärt und die beiden halten sich an das, was er sagt. Und natürlich wäre es am schönsten, wenn beide sagen würden, oh, ich bin schuld, komm, wir teilen uns die ganzen Kosten. Das wäre natürlich die allerschönste Lösung. Aber auf keinen Fall sollte es so weit kommen, dass wegen so einer Kleinigkeit die Polizei anrücken muss bei uns. Warum? Weil wir die Berufung haben, Recht zu handeln und deshalb auch die Berufung haben, Recht zu sprechen untereinander. Natürlich wird die Gemeinde nicht zum Staat im Staate. Wir werden jetzt keine Kapitalverbrechen hier in der Gemeinde entscheiden und da keine Polizei mehr einschalten. Aber solche kleinen Dinge, solche kleinen Rechtshändel, die können wir durchaus selber klären. Sollte möglich sein. Und solange uns das jetzt noch nicht persönlich betrifft, da können wir, denke ich, auch gut dazu Ja sagen. Aber was ist, wenn es wirklich mal so weit kommt? Wenn ich wirklich mal von einem Bruder oder einer Schwester aus der Gemeinde geschädigt werde, bin ich dann bereit, diese Sache zu klären? Bin ich vielleicht auch bereit, durch Geschwister es klären zu lassen und mich daran zu halten, an das, was dort entschieden wird? Oder freue ich mich dann drüber, dass ich endlich mal meine Rechtsschutzversicherung in Anspruch nehmen kann und meinen Bruder und meine Schwester vor Gericht ziehe? Ich denke, da müssen wir uns drüber Gedanken machen und nicht vorschnell sagen, ja, also ich würde auf keinen Fall meinen Bruder vor Gericht ziehen. Ich entdecke immer tiefere Abgründe in meinem Herzen, muss ich sagen. Und ich denke, auch ich werde dazu fähig, das zu machen und bin froh, dass der Herr mich bisher davor bewahrt hat. Hier der kleine Exkurs zu unserer derzeitigen Situation. Damit meine ich die Corona-Situation. Wir leben ja seit über einem Jahr jetzt mit bestimmten Einschränkungen wegen dieser ganzen Pandemie. Und bei uns innerhalb der Gemeinde auch, oder innerhalb der Gesellschaft und auch innerhalb der Gemeinde gibt es völlig unterschiedliche Einstellungen zu diesem Thema. Die einen, die haben große Angst vor einer Infektion und die würden sich lieber heute als morgen impfen lassen. Andere haben eher Angst vor der Impfung und sagen, also lieber bekomme ich die Krankheit, als dass ich mich impfen lasse. Die einen sagen, wir haben viel zu harte Einschränkungen, man muss das alles lockern. Andere sagen, die Einschränkungen müssten noch viel härter sein. Und dann gibt es natürlich auch viele, die irgendwo dazwischen drin liegen, die mal so sagen oder eine gemäßigtere Meinung haben. Aber wir haben auf jeden Fall völlig, völlig unterschiedliche Meinungen, auch bei uns hier in der Gemeinde. Und jetzt geht es bei dieser Corona-Frage nicht direkt um Rechtshändel zwischen mir und dir. Es geht nicht darum, dass ja, jetzt einer hier an mir schuldig wird oder ich an ihm. Aber doch treffen da total gegensätzliche Meinungen aufeinander. Und diese gegensätzlichen Meinungen, die können zu Streit führen und wenn es ganz hart auf hart kommt, sogar zu Gemeindespaltungen. Dass Gemeinden sich über dieses Thema wirklich so in die Haare kriegen, dass sie sich spalten, dass sie sich trennen wegen dieser Corona-Frage und der Frage des Umgangs mit der ganzen Situation. Und da bin ich sehr dankbar, dass wir bei uns im Ältestenkreis auf jeden Fall da eine ganz große Einmütigkeit haben über diese Fragen, wie wir damit umgehen, dass wir uns da nicht drüber streiten müssen. Da bin ich Gott sehr, sehr dankbar und ihr dürft Gott auch dafür danken und dafür beten, dass es auch weiter so bleibt. Außerdem bin ich dankbar für euch als Geschwister, dass ihr diese Entscheidungen der Ältesten und des Vorstands mittragt und dass wir nicht ständig über alles diskutieren müssen. Bin ich sehr dankbar, weil ja, es einfach das nicht wert wäre, sich darüber zu streiten. Corona ist zwar eine Sache, die uns alle beschäftigt, aber es ist sicherlich nicht die Hauptsache der Gemeinde, auch wenn es vielleicht zurzeit unser Hauptgesprächsthema ist, egal mit wem wir reden. Aber die Frage ist, wird es in tausend Jahren noch einen Unterschied machen, ob wir ein halbes Jahr länger oder kürzer diese FFP2-Masken getragen haben? Ich denke eher nicht. Aber es wird in der Ewigkeit einen Unterschied machen, ob wir als Nachfolger Jesu an der Liebe untereinander erkannt wurden oder ob wir auf unser vermeintliches Recht, auf unsere Erkenntnis beharrt haben und dadurch dazu beigetragen haben, dass eine Gemeinde Streit geherrscht hat und dass eine Gemeinde zerbrochen ist. Und ja, deshalb lassen uns einander auch in der Vielfalt dieser unterschiedlichen Meinungen einfach einander in Liebe tragen, dass wir ja, diese Sache nicht so hoch aufhängen, sondern uns wirklich in Liebe gegenseitig tragen und den anderen akzeptieren können, auch in seiner anderen Meinung, die er hat. Vielleicht ist unser Problem bei der ganzen Sache auch, dass wir, wie bei vielen anderen Themen auch, dass wir viel zu sehr auf uns selbst schauen als auf Jesus. Und wer mich kennt, wer mich ein bisschen näher kennt, der weiß, dass auch in mir ein kleiner Rebell steckt und dass ich mich manchmal ziemlich aufregen kann. Und das kommt auch in dieser Zeit bei mir zum Tragen. Ich bin leider ganz schnell dabei, mich über die derzeitige Lage aufzuregen, zu motzen oder mich über manches auch lustig zu machen, was unsere Politiker so entscheiden. Ich bin viel schneller dabei, so zu reagieren, als dass ich für sie bete. Und für die ganze Situation bete und den Herrn frage, was möchtest du denn damit bezwecken? Und als ich vor kurzem die Stimme der Märtyrer gelesen habe, also diese Zeitschrift von der Hilfsaktion Märtyrerkirche, da hat mich da ein Absatz in diesem einen Artikel hat mich da kalt erwischt und den möchte ich euch kurz vorlesen. Da heißt in der Ausgabe vom April 2021 auf der Seite 9, geht es um Nordkorea, um die Christen, die dort leben. Und da schreibt dieser Bruder, nordkoreanische Christen beten in der Regel nicht für einen Regierungswechsel. Und Nordkorea, das ist die Regierung, die am christenfeindlichsten ist auf dieser ganzen Welt. Schon allein, wenn man nur einen Bibelteil besitzt, reicht es aus, um dafür ins Gefangenenlager zu kommen, aus dem man wahrscheinlich nicht mehr lebend rauskommt. Und diese nordkoreanischen Christen, die beten nicht für einen Regierungswechsel. Niemals in all den Jahren habe ich einen nordkoreanischen Christen getroffen, der sagte, wir brauchen eine andere Regierung. Für sie gilt das Gebet für alle Obrigkeit, zu dem wir in der Bibel angehalten werden. Ich glaube, dass sie solch ein Vertrauen in Jesus haben, dass sie ihre Regierung nicht wahrnehmen als etwas, das das Handeln Gottes einschränkt, sondern als etwas, durch das Gott sich nur umso mehr verherrlicht. Und das hat mich mit meinem kleinen Rebellen in mir drin, hat mich kalt erwischt. Ist es mir ein Anliegen, dass Gott sich in dieser Zeit verherrlicht, in meiner Familie, in meinem eigenen Leben, in unserer Gemeinde hier? Oder ist es mir einfach nur ein Anliegen, dass alles wieder so wird wie früher und ich wieder normal leben kann? Steht in unseren Gebeten und in unserem Leben Christus im Mittelpunkt oder stehen wir selbst im Mittelpunkt? Sind wir christozentrisch oder egozentrisch? Leben wir unsere Berufung? Das war der erste Punkt, berufen, um recht zu handeln, mit diesem kleinen angehängten Exkurs zum Thema Corona. Kommen wir zum zweiten Punkt, berufen, um Unrecht zu leiden. Gerade gesagt, steht bei uns Jesus im Mittelpunkt oder stehen wir selbst im Mittelpunkt unseres Lebens? Und wenn wir Jesus anschauen, dann sehen wir, dass bei ihm nicht er selbst im Mittelpunkt stand, sondern der Wille des Vaters. Als es bei ihm auf den Tod zuging, da war es ihm ein Anliegen, dass er den Vater verherrlicht. Und in Johannes 12, Vers 27 und 28, da wird das ganz deutlich. Da sagt unser Herr: Jetzt ist meine Seele erschüttert. Und was soll ich sagen? Soll ich bitten, Vater, errette mich aus dieser Stunde? Nein. Gerade deshalb bin ich ja in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Und das sagt er angesichts dieses Unrechts, das ihm bald geschehen wird. Und es gibt auf der Erde kein größeres Unrecht, das jemals geschehen ist, als dass Jesus hingerichtet wurde. Der einzige Mensch, der niemals etwas falsch gemacht hat, der bekommt eine der brutalsten und demütigendsten Strafen. Der völlig Unschuldige wird grausam hingerichtet. Ungerechter geht's nicht. Und da stellt sich die Frage, können wir als Jesu Nachfolger, die wir offensichtlich nicht völlig unschuldig sind, eine bessere Behandlung erwarten als unser Herr? Und Jesus gibt in Johannes 15, Verse 18 bis 20 seinen Jüngern eine Antwort auf diese Frage. Er sagt ihnen: Wenn die Welt euch hasst, so bedenkt, dass sie mich noch eher als euch gehasst hat. Wenn ihr aus der Welt wärt, so würde die Welt euch als das zu ihr Gehörige lieben. Weil ihr aber nicht aus der Welt seid, sondern ich euch aus der Welt heraus erwählt habe, deshalb hasst euch die Welt. Gedenkt an das Wort, das ich euch gesagt habe: Ein Knecht steht nicht höher als sein Herr. Haben sie mich verfolgt, so werden sie auch euch verfolgen. Und da sehen wir, wenn wir als Christen Unrecht leiden, dann ist es kein Versehen, dann ist es kein Ausrutscher, sondern das steht so im Drehbuch. Das ist so vorhergesehen. Das gehört dazu zum Christenleben, Unrecht zu leiden. Und das ist eine Botschaft, die wir in Deutschland vielleicht ein bisschen ausgeblendet haben, weil es uns in Deutschland sehr, sehr gut geht. Wir haben uns so dran gewöhnt, dass es uns so gut geht, dass wir uns sogar schon darüber aufregen, wenn wir uns nur ungerecht behandelt fühlen. Und bei den Korinthern, da scheint die Lage ganz ähnlich gewesen zu sein. Sie dachten, ihnen als Gotteskindern müsste doch die Welt zu Füßen liegen. Alles müsste ihnen gelingen, alles wäre ihnen erlaubt. Sie könnten tun und lassen, was sie wollen. Und Paulus muss ihnen hier zeigen, dass es eben nicht so ist. Christsein bedeutet, auf dieser Erde eben nicht zu herrschen und den eigenen Vorteil zu suchen, sondern zu dienen, Nachteile in Kauf zu nehmen und auch zu Unrecht zu leiden. Das ist genau das Kontrastprogramm zu dem, was die Menschen eigentlich wollen. Aber das ist genau das, was Jesus uns vorgelebt hat. Und deshalb warnt Paulus auch in Vers 7 von 1. Korinther 6, oder weist er die Korinther da scharf zurecht und sagt: Es ist überhaupt das schon ein sittlicher Mangel an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht zufügen? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Also schon allein die Tatsache, dass sie überhaupt streiten anfangen wegen der Delle im Auto, zeigt, dass sie keine richtige Einstellung haben. Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Warum ist das so? Ich denke, die Antwort auf diese Frage hat Paulus den Korinthern schon 3 Kapitel vorher gegeben, in 1. Korinther 3, Vers 3. Da sagt er ihnen, ihr seid ja immer noch fleischlich gesinnt. Denn solange noch Eifersucht und Streit unter euch herrschen, seid ihr da nicht fleischlich gerichtet und wandelt wie Menschen gewöhnlichen Schlages? Also solange noch Streit da ist, zeigt es, sie sind einfach auf dem falschen Weg. Die ganzen Missstände, die Paulus in der Gemeinde in Korinth anprangern muss, die haben alle dieselbe Wurzel. Diese falsche Gesinnung, diese fleischliche Gesinnung. Und Gesinnung ist ein Wort, mit dem kann man vielleicht nimmer ganz so viel anfangen. Ich habe mal geschaut, wie Wikipedia das erklärt. Und bei Wikipedia steht, die Gesinnung ist die durch Werte und Moral begrenzte Grundhaltung beziehungsweise Denkweise eines Menschen, die den Handlungen, Zielsetzungen, Aussagen und Urteilen des Menschen als zugrunde liegend betrachtet werden kann. Die Gesinnung ist also meine tiefste innere Einstellung, das, was mein Handeln und Reden prägt. Das ist die Gesinnung. Und aus dieser falschen Gesinnung, die Paulus bei den Korinthern feststellt, aus dieser fleischlichen Gesinnung, da wachsen die ganzen falschen Verhaltensweisen raus, die in den Korinthern so zu schaffen gemacht haben. Deswegen haben sich in Korinth verschiedene Lager gebildet, dass die einen sagen, ich halte zu Apollos, ich zu Paulus, ich zu Kephas. Deshalb waren sie überheblich, wie wir in Kapitel 4 sehen. Deshalb fanden sie diese grässliche Perversität in ihrer Mitte, dass einer die Frau seines Vaters hat, gar nicht schlimm. Und deshalb waren sie auch so schnell bereit zu streiten. Alles wegen dieser falschen Gesinnung, wegen dieser falschen Wurzel, aus der es rauswächst. Und eigentlich hätten die Korinther miteinander zuvorkommend umgehen müssen, sich gegenseitig lieben sollen. Sie hätten bereit sein sollen, an ihnen begangenes Unrecht liebend hinzunehmen. Aber sie konnten es nicht, weil ihre Gesinnung falsch war. Sie waren fleischlich gesinnt, und auch das ist wieder so ein biblischer Fachbegriff, was heißt denn fleischlich gesinnt? Vielleicht kann man sagen, dass das Leben auf der Erde für sie einen größeren Wert hatte als die Ewigkeit. Und oft geht es uns, denke ich, genauso. Wir sind auch oft fleischlich gesinnt. Wir sind als Menschen oft unglaublich kurzsichtig, sodass wir unseren Vorteil im Hier und Jetzt suchen, und nicht mal den Gedanken daran verschwenden, dass unser Handeln doch auch Auswirkungen auf die Ewigkeit hat. In Matthäus 5, Vers 11 und 12, da sagt unser Herr, selig seid ihr, wenn man euch um meinetwillen schmäht und verfolgt und euch lügnerisch alles Böse nachredet. Freut euch darüber und jubelt, denn euer Lohn ist groß im Himmel. Und ich wünsche mir, dass ich das so sehen kann, dass ich meinen Blick von diesem Hier und Jetzt mehr wegheben kann und mehr in die Herrlichkeit schaue und sehe, das, was ich jetzt an Unrecht leide, sieht Jesus auch. Und er wird mich sogar noch dafür belohnen, wenn ich um seines Namens willen Unrecht leide. Ich möchte lernen, dass diese paar Jahre, die ich auf der Erde lebe, nicht das sein soll, was mein Handeln bestimmt, sondern dass ich wirklich mit dieser Perspektive Ewigkeit lebe. Und dass ich Unrecht, das mir um Jesu Willen geschieht, als Grund zur Freude sehen kann und nicht als Grund, um mich aufzuregen. Ich möchte lernen, Gott in allem zu vertrauen, auch wenn der Weg, den er mich führt, schwer ist. Aber gerade weil Gott ja mein Vater im Himmel ist, weiß ich doch auch, dass dieser Weg letztlich der beste sein muss. Er ist der perfekte Vater, und wenn er mich diesen Weg führt, dann muss dieser Weg gut sein. Und ich weiß aber auch, dass ich all das nicht aus eigener Kraft erreichen kann. Und deshalb ist für mich ein Gebetsanliegen, dass ich meinem Herrn Jesus immer ähnlicher werde. Denn hätte Jesus damals in Gethsemane so eine kurzsichtige Gesinnung gehabt, wie ich sie oft habe und vielleicht du sie auch oft hast, dann könnte niemand von uns gerettet werden. Als die Soldaten nach Gethsemane kamen, um ihn zu verhaften, da ist er ihnen entgegengegangen. Er hat sich ihnen gestellt und er ist nicht geflohen. Als Pilatus ihn verhörte, da hat er sich nicht verteidigt. Warum nicht? Weil er wusste, dass all das, was ihm geschieht, zu Gottes Plan gehört. Weil er wusste, dass dieses Unrecht, das an ihm geschehen wird, in Gottes Plan festgelegt ist. Und er hat Gott vertraut, dass Gott den richtigen Weg mit ihm geht. Nicht was ich will, sondern was du willst, war sein Gebet. Ich denke, dass wir uns oft deswegen streiten und dass wir uns oft deswegen scheuen, Unrecht zu leiden, weil wir Gott viel zu wenig vertrauen. Und weil uns das Hier und Jetzt viel mehr bestimmt als die Ewigkeit. Und ich wünsche mir, dass wir da neu werden, dass wir eine neue Einstellung haben, dass wir an unsere Berufung denken. Wir sind berufen, Unrecht zu leiden, weil unser Herr uns in dieser Berufung vorausgegangen ist. Und wir haben noch eine dritte Berufung. Und diese Berufung heißt, wir sollen heilig sein. Vor ein paar Wochen hat der Schorsch hier gepredigt und er hat eindrücklich über die Heiligkeit Gottes geredet. Und dieser heilige Gott, der fordert uns auf, auch heilig zu sein. Zum Beispiel in 1. Petrus 1, 14 bis 16 heißt es, als gehorsame Gotteskinder gestaltet euer Leben nicht nach den Lüsten, die ihr früher während der Zeit eurer Unwissenheit gehegt habt, sondern werdet nach dem Vorbild des Heiligen, der euch berufen hat, gleichfalls in eurem ganzen Wandel heilig. Weil ja doch geschrieben steht, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig. Dieser Anspruch Gottes ist also ein unendlich hoher Anspruch. Wir sollen in unserem gesamten Verhalten und Wesen heilig sein, so wie er heilig ist. 100% Heiligkeit erwartet Gott von jedem von uns. Es reichen nicht 70%, nicht 90, nicht 99,9, sondern 100. Das ist der Anspruch Gottes und er ist kein bisschen kleiner. Und nach einer neueren Übersetzung lauten die Verse aus 1. Korinther 6, die Verse 9 bis 10 folgendermaßen. Muss ich euch daran erinnern, dass die, die Unrecht tun, keinen Anteil am Reich Gottes bekommen werden? Dem Erbe, das Gott für uns bereithält? Macht euch nichts vor. Keiner, der ein unmoralisches Leben führt, Götzen anbetet, die Ehe bricht, homosexuelle Beziehungen eingeht, stiehlt, geldgierig ist, trinkt, Verleumdungen verbreitet oder andere beraubt, wird an Gottes Reich teilhaben. All diese Dinge schließen vom Reich Gottes aus. Und auch alles andere, was nicht Gottes Wesen entspricht und hier jetzt nicht explizit aufgeführt ist, schließt auch vom Reich Gottes aus. Also von der ewigen Herrlichkeit. Kein einziger Mensch ist so gerecht, dass er sich die Herrlichkeit Gottes irgendwie erarbeiten könnte. Jeder von uns ist schon schuldig geworden. Und trotzdem macht uns das Neue Testament klar, dass wir alles daran setzen sollen, die Heiligkeit Gottes in unserem Leben Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist dieser unendlich hohe Anspruch Gottes an uns, an dem wir verzweifeln können. Aber das Schöne ist, dass Gott nicht nur diesen hohen Anspruch hat, sondern dass er uns auch Zuspruch gibt. Und das steht in Vers 11, 1. Korinther 6, Vers 11. Ich lese nochmal aus der neueren Übersetzung. Auch ihr gehörtet zu denen, die so leben und sich so verhalten, zumindest einige von euch. Aber das ist Vergangenheit. Der Schmutz eurer Verfehlungen ist von euch abgewaschen. Ihr gehört jetzt zu Gottes heiligem Volk. Ihr seid von aller Schuld freigesprochen, und zwar durch den Namen von Jesus Christus, dem Herrn, und durch den Geist unseres Gottes. Also Menschen, die aufrichtig zu Jesus kommen, die ihm ihre Unfähigkeit eingestehen, seine Maßstäbe zu erfüllen, die ihm ihre Sünden bekennen, denen vergibt er. Diejenigen, die ihn bitten, ihnen neues Leben zu geben, die spricht er von ihrer Schuld frei. Und diejenigen, die Jesus als den Herrn ihres Lebens annehmen, die gehören von diesem Zeitpunkt an zu Gottes heiligem Volk. Und die dürfen die Ewigkeit in Gottes Herrlichkeit verbringen. Nicht, weil sie das irgendwie erarbeitet hätten, sondern weil Jesus ihnen durch sein Opfer diese Herrlichkeit erkauft hat, weil der Höchstpreis bezahlt ist. Aber wer dann meint, jetzt wäre alles erledigt und jetzt könnt ihr munter drauf lossündigen, der irrt. Denn genau zu diesen Menschen, von denen Paulus ja sagt, ihr seid ja gerettet, ihr gehört ja zu Jesus, zu denen hat er in Vers 7 gesagt, es ist überhaupt schon ein sittlicher Mangel an euch, dass ihr Rechtshändel miteinander habt. Warum lasst ihr euch nicht lieber Unrecht zufügen? Warum lasst ihr euch nicht lieber übervorteilen? Gerade im Leben des Christen soll das heilige Wesen Gottes sichtbar werden. Das ist das, was die Bibel als Heiligung bezeichnet. Dass also unser Leben sich immer mehr dem angleicht, wie Gott ist. Und bei diesem Prozess der Heiligung, da haben wir eine Mitverantwortung. Da sind wir nicht einfach nur passiv dabei, sondern da dürfen wir aktiv mitmachen. Wir sind dazu aufgefordert, alles dran zu setzen, Gott ähnlicher zu werden. Wir sollen uns Mühe geben, wir sollen uns anstrengen, wir sollen auf das Ziel zujagen. Aber das alles auch wieder in dem Bewusstsein, dass unsere größte Anstrengung überhaupt nichts hilft, wenn Gott nicht das Gelingen dazu gibt. Und ihr merkt, es ist eine Spannung, in der wir stehen, die sich nicht auflösen lässt, die einfach bestehen bleibt. Wir dürfen im vollbrachten Werk Jesu ruhen, weil wir wissen, er ist unsere Gerechtigkeit. Und auf der anderen Seite soll uns dieses Wissen täglich dazu anspornen, ihm mit unserem Leben Ehre zu machen. Unsere Berufung ist nicht mehr das, was Paulus hier aufzählt, diese ganzen Sünden wie Trunksucht und Lästerei und alles Mögliche, sondern wir gehören jetzt zu Gottes heiligem Volk, das ist die neue Berufung. Und in dieser Berufung dürfen wir leben. Das soll uns Mut machen und ausrüsten dazu, ein heiliges Leben zu leben. Ich lese zurzeit ein Buch, und das hat den Titel Florence Elshorn, Ein Mensch wagt zu lieben. Ist nicht immer ganz leicht zu lesen, aber sehr wertvoll. Und ich möchte euch aus diesem Buch einen Abschnitt vorlesen. Und da vergleicht diese Florence vergleicht das Leben als Christ mit der Arbeit von den Bauern, also auf einer Farm in der Landwirtschaft. Und da schreibt sie, auch vom tiefen Geheimnis allen Wachstums kündet die Farm eindrücklich unüberhörbar. Gott allein wirkt das Wachstum. Treue und Sorgfalt, ja, sie gehören dazu. Und doch, Leben schaffen kannst du damit nicht. Das gibt uns eine Lektion für unser geistliches Leben. Du musst tun, was du vermagst, aber auch da kommst du an eine Stelle, wo mit all deinem Tun nichts geschehen kann, ohne das Wunder gottgewirkten Wachstums. Wir werden im kommenden Jahr keine schimmernden Felder goldenen Korns haben, wenn wir nicht pflügen, säen und jäten. So umfassend, wie wir es mit unserem ganzen Willen und mit aller Kraftanstrengung erkennen und vermögen. Das neue Leben aber bewirkt Gott allein durch Jesus Christus. Umgekehrt jedoch können wir die unmögliche Person, also eine Person, die uns ärgert, oder die schwere Situation nicht furchtsam und träge Gott zuschieben, ohne uns zu mühen, soweit wir es vermögen. Die Passiven unter uns stehen nämlich in der Gefahr, darauf zu hoffen, dass Gott es ohne allzu große Anstrengung unsererseits schon tun werde. Die Aktiven dagegen möchten alles allein vollbringen und glauben, ein Höchstmaß an Anstrengung verschaffe ihnen den Sieg. Das Wunschdenken und der eigenwillige Ausdruck unserer jeweiligen Gedanken, die wir so leicht für geistliche Wahrheit halten, gehören auf den geistlichen Abfallhaufen. Kein Landmann kann das Ackerland seinen vorübergehenden Neigungen unterwerfen. Er muss sich vielmehr in dessen feste Ordnungen fügen. Es gilt auch in unserem Christsein, durchzudringen zu der tiefen Bedeutung des Gehorsams als zu einer Forderung, die über uns und unseren gefühlsbedingten Wünschen und unsere gefühlsbedingten Wünsche hinausgeht. Vielleicht ist das die Lektion, deren Erlernen für uns Menschen der Gegenwart wichtiger ist als vieles, das in unseren Augen im Vordergrund steht. Wenn es dir so geht wie mir, dann müsstest du das jetzt ein paar Mal durchlesen, um es wirklich zu verstehen. Also ich muss es ein paar Mal durchlesen, um das zu verstehen. Ich werde euch jetzt verschonen, lese nicht nochmal vor. Aber da hinten, direkt hinter der Ruth, da sind vier Stühle übereinander gestapelt oder drei und da liegen einige Blätter drauf. Da habe ich genau diesen Abschnitt rauskopiert. Könnt ihr euch mitnehmen und nochmal in Ruhe daheim durchlesen. Da ist noch das vollständige Zitat drin. Auch das Buch, aus dem ich das rausgenommen habe, kann es euch nur empfehlen, das euch auch mal durchzulesen, dieses Buch. Ich finde es sehr herausfordernd, aber auch ermutigend. Wir haben also heute Morgen gesehen, dass wir als Christen eine Berufung haben. Zuallererst mal sind wir berufen, Jesus nachzufolgen. Und diese Berufung, die beinhaltet, dass wir recht handeln, dass wir das Richtige tun. Diese Berufung beinhaltet auch, dass wir bereit sind, Unrecht zu leiden. Und sie beinhaltet, dass wir heilig leben. Und da merken wir, dass, da kommen wir mit unserer Kraft nicht weit. Wir kriegen das nicht hin und deswegen lasst uns dafür beten, dass unser Herr uns dazu bereit macht und uns dazu befähigt. Amen.